Hallo, hier Giorgio Moggia. Ist das richtig ausgesprochen?
Fast perfekt.
Dich nennt man aber Gio.
Gio, korrekt.
Wie kam das?
Ich hatte damals einen vorgesetzten Mentoren, Thierry Goldstein, Franzose, leider 2020 verstorben. Und der konnte mit seinem französischen Akzent Joe, wie es auf Italienisch heißen würde, nicht aussprechen und hat mich immer Gio gerufen. Und dann hat sich das als Running Gag etabliert. Ich bin ja schon froh, dass Gio geht.
Du bist Italiener, aber im Februar 1981 in Düsseldorf geboren.
Italienischer Düsseldorfer bin ich.
Hast 4 Kinder, ich glaube, Jungs.
4 Jungs, jawohl.
Und hast schon während des Abiturs 2000 als Küchenhilfe im Restaurant La Luna gearbeitet.
Ich habe immer neben der Schule ausgeholfen, die ersten Eindrücke gemacht, quasi als Strafe von meinem Papa, weil wilde Jugend. Dann hat er gesagt, nach der Schule kannst du zum Fußball gehen und dann gehst du jetzt da bei einem Bekannten arbeiten. Und dann habe ich Tellerwaschen angefangen und dann irgendwann durfte man Salat zupfen und bin ich dann so reingerutscht in die Gastro.
Gab es denn sonst einen anderen Berufswunsch noch von dir?
Tatsächlich wollte ich immer Fußballer werden. Ich war nicht talentfrei, aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich auf der Liste der ganz großen Vereine stand. Schule fiel mir leicht, dann habe ich das Abitur gemacht und ich war eher so ziellos und bin dann von meinem Papa in die Gastro reingeschoben worden und dann durch meinen Cousin, der ist Barmeister und Hofer, in einer feuchtfröhlichen Nacht in der Cocktailbar wegen einer Wette habe ich dann die Kochausbildung gemacht. Das war eine Clique, wo nur Gastronomen waren, also Köche, Barkeeper, Refers und wir haben zusammengesessen. Und ich, der als Quereinsteiger da so ein bisschen was gemacht hat, beim Italiener, sage ich jetzt mal, habe dann gesagt, ja, ich kann das auch. Und dann haben alle mich angeguckt und gesagt, nee, mach mal dein Abi, geh mal studieren, du wirst kein Koch. Und dann habe ich an dem Abend gesagt, ich werde es euch zeigen. Und der Jerome, mein Cousin, der hat im Radisson gearbeitet als Barchef. Und dann habe ich gesagt, mach mir einen Kontakt mit deinem Küchenchef, ich komme zu euch. Und das hat als Schnapsidee begonnen. Dann habe ich Probe gearbeitet beim Bastian Arz, damaliger Küchenchef in Holländer, ins alte Schule, im Gourmet-Restaurant. Und ich dachte, ich kann schon alles, weil ich habe ja da, sagen wir mal, die italienischen Klassiker, die so jeder kennt, gemacht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist eine ganz andere Welt hier. Aber es hat mir Spaß gemacht und er hat was in mir gesehen.
Du hast nach der Kochausbildung 2009, du warst ja schon etwas älter, hast du gleich einen Küchenchefposten übernommen, und zwar in der Emirates First Class Lounge in Düsseldorf. Das war ein rasanter Aufstieg.
Ja, ich war auch schon während meiner Ausbildung quasi kein Azubi, sondern ich war ein festes Mitglied der Brigade. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die halt alle bärenstark waren. Scott Merrington, der danach Sous-Chef bei Henrik Otto war, Ralf Lukas, der von Dieter Müller kam, Bastian Arz, der genial war, Ahmed Zalek, der ist jetzt irgendwo in Arabien Koch für den Scheich. Also es waren nur so, ich sag mal, Granaten und dann kam ich da rein. Man musste dann mitziehen oder aussortiert werden, wie das dann halt so war. Und ich habe mitgezogen. Ich bin dann über einen Stammgast bei uns im Restaurant, der mich gefragt hatte, was ich machen will, wenn ich hier raus bin. Und ich habe ihm gesagt, weiß es noch nicht. Und dann hat er gesagt, komm doch mal vorbei. Und der hat gerade sein altes Catering an Kofler verkauft, war aber gerade in dem fließenden Übergang, das wusste ich nicht. Ja, dann fing ich da an, die erste Woche als Sous-Chef. Der Küchenchef ist dann aber gegangen. Dann habe ich das direkt übernommen. Das war Deutschlands erste First-Class-Lounge der Emirates. In Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, München. Kein Budget, kocht einfach. Und da habe ich auch Thierry kennengelernt, Thierry Goldstein. Einer, der mich ganz arg geprägt hat im Leben, kulinarisch. Thierry war Privatkoch von Gunter Sachs und der Onassis-Familie, also war super vernetzt. Busenfreund von Jean-Claude Bourgeois aus dem Schiffchen in Düsseldorf. Das war eine Welt, wo ich erstmal total geflasht war. Ich habe mich durchgebissen. Also ich habe den Dickkopf meines Vaters geerbt und gesagt, ich mache das.
Und jetzt ist dein Vater stolz auf dich?
Ich hoffe. Mein Vater ist auch die alte Generation, der es nicht sagt, aber wenn er schweigt, ist es schon mal gut. Ne? Also wenn er meckert, dann weiß ich immer, dass was los ist. Ungewöhnlicher Anfang, aber ich habe mich wirklich reingekniet. Also es war nicht so, dass ich da hingekommen bin und die Leute direkt gejubelt haben. Ich musste mich dann auch in jungen Jahren gegen ältere Leute auch durchsetzen und zeigen, hier geht's lang. Und ich glaube, das habe ich halt auch gelernt, Führung durch Sog und nicht durch Druck. Ich habe es wirklich versucht, immer als Team, dass wir eine Einheit sind. Dann hatten wir die goldene Generation des Event-Caterings mitgenommen. Da waren wir in aller Munde.
Und zwar die goldene Generation war Kofler & Company. Und da hast du 2013, 2014 mitgewirkt beim Caterer des Jahres.
Wir sind ausgezeichnet worden als Gesamtkonzept und Betrieb in mehreren Bereichen, weil wir haben so viel Kooperation mit Leuten gehabt, die auch bei euch im Büchlein drin sind. Wir waren anders. Am meisten kannte man Catering oder Bankett so, dass jemand mit einem Chevy und heißem Essen ankam und das hingestellt hat. Wir haben gesagt, wir kochen alles vor Ort. Wir machen quasi gehobene Restauranterfahrung bei einem Catering. Und uns ist egal, wie viele Leute da sind. Dann hatten wir natürlich Visionäre da. Also K.P. Kofler als Inhaber und Geschäftsführer ist natürlich eine Ikone gewesen. Kai Schöneberg, der Küchendirektor, auch einer, von dem ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, war ein Organisations- und Planungstalent, was ich so in meinem Leben noch nicht gesehen habe.
Ihr habt ja dann den Riesenevent 50 Jahre Nutella mit 12.000 Gästen ausgerichtet, Mercedes-Benz-Truck mit 40.000 Gästen über 3 Monate und noch einige weitere Events.
Messen, DTM, wir waren zeitweise Caterer der Logen der Fußball-Weltmeisterschaft, der FIFA. Da habe ich jetzt persönlich nicht mitgewirkt, weil ich immer national unterwegs war. Ist viel im Bereich Mode und Stores, von Gucci bis Hilfiger, tausend Sachen.
Fehlt dir das denn nicht jetzt, so die Glamour-Welt?
Nein, weil ich habe dann irgendwann einen Cut gehabt und oder genossen, jetzt im Rückblickend betrachtet durch Corona, und dann gemerkt, dass ich meinen Fokus jetzt wechsle, und den habe ich jetzt auf meine Kinder. Ich habe vier Söhne, und der erste Sohn, der war noch zu der Hochzeit geboren, und da war ich dann quasi irgendwann der Onkel gefühlt, und das wollte ich nicht mehr. Und dann hat mir das Leben quasi mal eine Vollbremsung gegeben, und dann reflektiert man. Es sind viele Sachen passiert, warum ich dann auch hier oben gelandet bin, und ich habe dann gesagt, ich liebe meinen Beruf, ich mache den mit Leidenschaft immer noch, aber ich muss für mich einen Weg finden, das zu verbinden. Und dafür habe ich mich zurückgeschraubt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nie aus Düsseldorf damals rausgegangen bin, weil meine Mutter sehr schwer krank ist oder erkrankt ist, als ich 15 war. Und ich wollte nie weg. Also ich hatte Angebote überall hin. Da habe ich die Prioritäten anders gesetzt und bin glücklich drüber.
Das ist auch richtig. Du musst glücklich sein.
Ich finde das Glück in meinen Kindern, und wenn ich Teil da bin und die aufwachsen sehe und den Werte mitgeben kann, davon zehre ich viel mehr und es gibt mir viel mehr Kraft.
Und die sind jetzt auch hier an die Nordsee gekommen?
Genau, die sind mit meiner Ex-Partnerin hier oben. Etwas über ein Jahr bin ich gependelt, von Düsseldorf immer hier hoch, jedes Wochenende. Das ging nicht mehr, das war zu kräfteraubend. Ja, dann habe ich ganz banal Google die 10 besten Läden hier oben. Ich kannte ja nichts. Also ich war einmal hier, aber für ein Consulting-Ding. Und dann in ein anderes Restaurant. Ich bin in Düsseldorf, wir reden ein bisschen salopper. Das war so ein Touristenschuppen, das war gar nicht meins. Und dann habe ich hier gegoogelt, was es hier gibt. Habe da hingeschrieben, hallo, hier bin ich. Meine einzige Bedingung ist mein geregeltes Frei für meine Kinder. Ansonsten macht mit mir, was ihr wollt. Herr Schneider ist ja auch ein altes Catering-Kind. Der kannte mich über Ecken. Und dann stand ich hier abends zum Probearbeiten. Er kam auf mich zu und sagte, du bist der Gio. Dann hat er das Handy rausgeholt, FaceTime. Und dann war da ein gemeinsamer Freund von uns. Dann hat er gesagt, hier, ich soll dich grüßen. Und da war für mich schon klar, das ist eine persönliche Bindung. Und bis dato auch sehr glücklich. Hier kann den Spagat zwischen Kulinarik und meinem Privatleben sehr gut ausleben.
Ihr habt ja hier auch Events, wo so TV-Köche auftreten.
Ja.
Ihr habt eine tolle Gästeklientel.
Ja, wir haben Menschen, die auf Kulinarik achten, und Leute, die im wunderschönen Büsum Urlaub machen und die vielleicht, ich sage es mal ganz salopp, ist genauso wichtig für uns, satt werden wollen. Ich vertrete immer die Meinung, wir müssen schnell sein, aber trotzdem noch einen gewissen Qualitätsstandard halten. Da arbeiten wir hin, da sind wir sehr gut. Dann sind da diese Events, wie jetzt regelmäßig mit den TV-Köchen, sind natürlich auch wichtig, auch fürs Team, sowas mal zu sehen, auch mal ein anderes Spektrum, eine Herangehensweise an Menüs. Natürlich kann man nicht immer so, wie man gerne würde. Wir sind komplett ausgebucht, wir haben fast nur Gruppen. Das heißt, die kommen natürlich dann auch immer alle gleichzeitig, und dann kann ich leider nicht mehr die Pinzette rausholen. Aber wir machen trotzdem alles selbst. Wir backen unser eigenes Brot, da legen wir wirklich Wert drauf, und das muss auch dann wieder erkannt auf dem Teller werden.
Du sprichst vier Sprachen, Italienisch, Deutsch, Englisch und sogar noch Spanisch dazu.
Ja.
Aber welche Küchensprache sprichst du?
Die alte, französische, harte, aber faire. Das ist die einzige, die funktioniert.
Also nicht Italienisch, mediterran.
Ja, von zu Hause geprägt, von meiner Mama. Also es gibt niemanden, der bessere Pasta kocht als meine Mama, das ist Fakt. Da kann auch ein Melzer behaupten, er ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Unmöglich. Das ist natürlich ein Lebensgefühl. Damit bin ich groß geworden. Mhm. Ich habe es aber in den Läden, als ich jung war, das war europäisches italienische Kochen, also eingedeutscht. Ich habe bis auf die Familie Saita aus Düsseldorf, die da lokal Berühmtheiten sind, fast nie bei Italienern gearbeitet. Die meiste Prägung war halt klassisch französisch, Crossover, auch durch die Catering-Zeit. Da sind ja auch alte Kofler-Leute dabei. Antoniewicz war selber Küchenchef bei Kofler. Wir haben Kooperationen mit Tim Raue, Müller, Amador, wie sie alle heißen. Jörg Wissmann, der jetzt letztes Jahr seinen Stern in Düsseldorf bekommen hat, war früher Freelancer bei uns. Mit dem habe ich noch bis vor 2 Jahren zusammengearbeitet in Düsseldorf. Da lernt man so viele arabische Einflüsse durch die Emirates. Der muss europäisch kochen, aber natürlich auch lernen. Dann hat die Emirates uns aus Katar einen Küchendirektor von denen geschickt, der uns dann gezeigt hat, auf wie viele Varianten man Petersilie schneiden kann für einen Tabouleh-Salat. Wir Deutschen oder Europäer denken, das ist dann ein bisschen Petersilie und alles rein da, Tomate und sonst was. Das ist ja Philosophie. So wie für uns ein Pesto eine Philosophie ist oder für den Deutschen ein Sauerbrat. Aber ich glaube schon, dass ich diesen Purismus aus der italienischen Küche übernommen habe. Aber nicht in den Küchen, sondern von Mama, ja.
Was sind denn so die Highlights in der Speisekarte vom Restaurant Deichperle?
Die Highlights, die bestimmt der Gast selber mit der Erwartungshaltung, die wir kommen. Möchte er ein bodenständiges Essen haben, möchte er ein Original Wiener Schnitzel handgeklopft, bekommt er das bei uns? Jetzt würden viele sagen, ja, das ist ja kein Highlight. Die einfachen Sachen sind immer die schwersten. Ja, ich kann dir ein Gericht machen mit 37 Aromen drin und dann erzähle ich dir, genau so muss das schmecken. der Kritikpunkt, den ich an der französischen Küche habe, wenn es dann einen gibt, weil es manchmal zu viele Aromen drin sind und man sich da sehr gut ein Alibi verschaffen kann. Eine klare Linie mit zwei, drei Komponenten, da kannst du halt nicht lügen auf dem Teller. Das macht uns aus, wir sind da sehr klar. Ob du jetzt saisonalen Skreiben oder Praline von der Ochsenbacke, die ich dir gemacht habe, ich versuche viele Aromen zu kombinieren, die zusammengehören und nicht zu crazy zu sein. Aber da ist ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln genauso beheimatet wie ein Skrei mit dem Champagnerschaum, weil es muss passen.
Wie viel Essen gehen bei der Deichperle täglich über den Pass?
Heute Abend haben wir 120 Kuvert. Wenn wir mit Vorspeisen und Desserts, dann gehen wir hier über 200 Teller über den Pass. Wenn im Sommer die Terrasse auf ist, dann geht es auch höher. In der Nebensaison ist unter der Woche ein bisschen ruhiger. Am Wochenende ist dann immer voll. Aber wie gesagt, wir haben 130 Sitzplätze drin. Wenn wir dann noch nebenan Veranstaltungen haben, die laufen ja parallel, da ist schon gut Feuer hinter.
Wie viele Mitarbeiter hast du und welche Nationalitäten?
Aktuell sind wir gute 20 im Komplett-Küchenteam, also mit allen Schichten. Ich mag das nicht, Frühdienst, Spüle und Spätschicht zu unterscheiden. Das sind alles meine Jungs und Mädels. Wir gehören da alle zusammen. Gute 20. Ein Teil kümmert sich ums Frühstück, ein Personalkoch, Küchenhilfen, Spüler. Dann mal die Spätschicht, auch so mit Azubis so um die 10. Und Nationalitäten, wir haben von Rumänen, Spaniern, noch ein Italiener, Ungarn, Portugiesen. Wir machen da keinen Unterschied.
Wird Deutsch oder Englisch gesprochen?
Deutsch, da bestehe ich drauf. Das ist mir ganz wichtig. Ich finde, das hat also was mit Respekt vor dem Ort zu tun, wo man ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Sprache alle sprechen. Auch beim Annoncieren nicht die Zeit, jetzt da simultan auf 4 Sprachen, weil sonst würde ich bei der NATO als Übersetzer arbeiten. Und da müssen die Leute sich dran gewöhnen. Und spätestens, wenn sie 5-mal Ziegenkäse gehört haben, wissen sie auch, was es ist, egal auf welcher Sprache.
Was sind dir die wichtigsten Werkzeuge in deiner Küche?
Vom Pacojet, Excalibur, Holdematen, Sous-Vide-Gerät, wir haben alles. Beefer, also den haben wir sogar jetzt eingestopft, weil das Ding wird so knallerheiß, dass man denkt, man ist Live-Zeuge einer Kernschmelze. Also wir sind top ausgestattet. Und das lassen wir natürlich dann auch den Speisen entsprechend einfließen. Beispielsweise pochierte Süßkartoffel, die ist 24 Stunden in Aromen jetzt geschwommen im Wasserbad. Sowas nehmen wir natürlich schon mit. Wir sind da ganz modern. Aber das wichtigste Werkzeug ist der Probierlöffel, weil darum geht's.
Wie hast du denn dein Netzwerk aufgebaut, als du hierher gekommen bist mit den Produzenten? Denn es ist ja hier sehr regional und du bist ja auch ein nachhaltig ausgerichteter
Total,
Koch.
ja.
Wie hast du dir das aufgebaut? Du kanntest ja eigentlich niemanden hier.
Ich habe es ganz altmodisch gemacht. Ich habe mir alle rangeholt, wir haben uns an den Tisch gesetzt. Ich sage immer meinen Standardspruch: Ich brauche nur Fakten, ich brauche keine Wochenangebote und heute vom Kutter geholt, sondern ich sage dir, was ich haben will. Du sagst mir einen Preis, der fair ist, wir sind beide glücklich. Aber dafür möchte ich keine Nachverhandlungen, dafür möchte ich nicht hören, dass die Maischolle gerade 80 Euro teurer geworden ist. Wir müssen da immer fair miteinander bleiben. Das haben alle super mitgemacht. Und dann haben wir natürlich hier viele regionale Produzenten, wo ich das erste Quartal immer wieder nutze, mich mit denen zu treffen und mit denen zu sprechen. Jetzt auch eine Fleischerei hier 25 Kilometer entfernt, mit denen ich mich nächste Woche treffe. Den sage ich dann, was ich brauche. Sind wir wieder beim Schnitzel, sage ich denen, ich brauche so und so viel Kalb im Jahr. Sag mir wie, wann, wo. Wie kommst du da ran, zu welcher Qualitätsstufe, welchem Preis? Und ich kalkuliere das. Dann machen wir es offen und ehrlich. Meistens scheitert es ja nie daran, dass die Ware nicht da ist. Die meisten Sachen sind immer die organisatorischen, die Lieferung, die Uhrzeit. Ich hatte jetzt letztens einen hier, der hat auch ganz tolle Sachen gehabt. Er sagt mir, ich komme zwischen 17 und 19 Uhr. Dann tut es mir leid. Aber um 19 Uhr habe ich hier volle Hütte und dann kann ich dir die Ware leider nicht abnehmen. Und man muss natürlich immer einen Spagat schaffen. Wenn du dir die Speisekarte anguckst, wir kalkulieren sehr am Limit für die Gäste. Und David und ich sind uns da einig. Wir wollen, dass du lieber mehrmals zu uns kommst, weil du sagst, das ist fair, das ist gläsern. Wir kennen alle die Argumentation in der Gastronomie, warum jetzt alles auf einmal überteuer wird. Natürlich, für jeden ist das Leben teurer geworden. Aber wir versuchen es wirklich gläsern zu kalkulieren, sodass der Gast auch sieht, dann habe ich den Teller und dann habe ich mein selbstgebackenes Brot, mein Dip. Und dass die Wertschätzung da auch da ist, dass da noch Fachlichkeit hinter ist.
Geht ihr auf Sonderwünsche ein, wie zum Beispiel vegan oder glutenfreies Essen?
Du bekommst halt auch eine vegane Vorspeise von mir, auch ein Signature. Das ist super wichtig. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo die Minderheit bestimmt, wo man essen geht. Also wenn du dich mit deinen Freundinnen triffst und du hast eine Veganerin dabei, dann geht ihr da essen, wo die Veganerin abgeholt ist. Weil die anderen, sage ich jetzt mal, normal ist jetzt relativ, weil alles ist normal, die alles essen, denen ist das quasi gleich. Und ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass vegan auch kreativ sein muss. Wir kennen alle Fleisch, Beilage, Gemüse. Ja, ich bin Vegetarier. Ja, warte, hier hast du Beilage und Gemüse und dann mache ich dir noch einen Salat oben drauf. Das ist kein Erlebnis. Ich möchte eigenständige Gerichte haben, die für sich stehen, wo auch der Fleischesser sagen kann: Jawohl, da habe ich auch Lust drauf. Du bekommst zum Beispiel Leuten veganes Ceviche mit Kürbis und Moosbeeren. Dann kriegst du was von der Karte: unser Birnen-Carpaccio, Parmaschinken und Provolone. Bisschen italienisch, musste sein.
Zur 39. Saison des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals startet ihr als Neumitglied an der Küste von Büsum.
Was versprichst du dir von der Mitgliedschaft?
Impressionen, Erfahrungen und für die Jungs und Mädels auch Netzwerken. Es ist wichtig, diese Berührungsängste vor diesen Leuten zu verlieren. Gerade meine Mannschaft, die sollen sich darauf freuen, es soll ein Highlight sein, es soll auch ein Ansporn sein und dann auch diese Sachen zu sehen, was die Profis da machen und auch was mitzunehmen. Die können dann in jungen Jahren auch netzwerken. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Ich bin angekommen, quasi als Strafarbeit, gehst du da Teller spülen und dann irgendwann stehst du da und guckst einen Tim Rauer oder Nelson Müller bei einer Veranstaltung an und sagst so, wir schicken jetzt zusammen. Hätte mir ja auch keiner erzählen können vorher.
Welche Gastköche stehen denn auf deiner Liste? Gibt es da Wunschgastköche für die nächsten Saisons?
Ja, das sind aber Leute, die ich noch nie über eine Veranstaltung kennengelernt habe. Ich möchte gerne mit der Herrn Rüffer. Da ist eine Epoche drin. Ja, da ist man so, wie sagen wir so schön, starstruck.
Der ist übrigens ein super sympathischer Mensch.
Wenn das dann so ist, wunderbar.
Aber wir haben ihn für die Eröffnung, das dürfen wir schon mal verraten.
Also die Liste, die ich da gesehen habe, ich habe da auch der Geschäftsführung gesagt, die könnte eigentlich Blindenkreuz machen. Wir haben doch mit jedem Spaß, der kommt, ob die aus Österreich sind. Österreich ist das kulinarische Land überhaupt in Europa, was immer vergessen wird. Gefühlt kommen da nur Granaten her. Da würde ich jeden blind nehmen. Die skandinavische Küche, die ja ihre Hochzeit hatte, aber die ist eher immer noch genial. Das ist ja nicht so, dass die abgebaut hat, nur weil es jetzt keine neuen Noma-Kochbücher gibt, die durch die Decke gehen. Also ich hatte auf jeden Lust, weil ich gerne immer neue Impressionen und immer neue Sachen sehe und Herangehensweise vor allen Dingen.
Und wie sieht's aus mit einem italienischen Koch?
Ja, gerne. Auch der wird die Pasta nicht besser machen als meine Mama.
Dann laden wir deine Mama ein.
Ja, dann kriege ich Ärger, da kriege ich Nudelholz da hinten drauf. Nee. Gerne jeden. Also ich finde, es ist schwierig. Wonach entscheidet man sowas? Das sind nur Vollprofis, die alle eine Vita haben, die alle ihre Handschrift haben. Man muss, glaube ich, auch dann gucken, welches Klientel man auch dann ziehen möchte. Wenn wir jetzt einen Berliner Starkoch aus Neukölln holen oder aus Charlottenburg, der hier hinkommt, in der Baggy Pants, vielleicht ist das nicht das Richtige. Das müssen wir eher rausfiltern als die Fertigungstiefe, die Leute haben. Die sind alle gut.
Dann werden wir auf jeden Fall Top-Köche 100%. Für euch hier besorgen. Ich freue mich sehr, dass du hier vor Anker gegangen bist.
Ja.
Und dass es dir sehr gut gefällt hier, so abseits auch von Düsseldorfer Klemmerwelt. Ja, der echte Norden hier an der Nordsee.
Ja, ganz anders, ja.
Hast du denn irgendwelche Sportarten, die du jetzt ausübst? Kitesurfen, das kann man ja auch wunderbar in der Lagune.
Also ich treibe immer Sport, mein Leben lang, aber Leistungssport gemacht, aber meine Knie sind komplett hinne, deswegen vermeide ich jeden Sport, wo ich irgendwas mit Erschütterungen habe. Ich mache sehr viel Fitness und wenn man 4 Jungs hat, die sind zwischen 12 und 7, dann ist das schon ein Marathonprogramm. Also wenn das Wetter mitspielt, sind wir nur draußen und da ist man froh, wenn man abends auf der Couch sitzt.
Dann wünsche ich dir jetzt erstmal, dass du ein bisschen Pause noch machen kannst, bis das Abendgeschäft losgeht. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben.
Danke gleich.
Und mit dir auch den Weg weiter beschreiten zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Danke.